Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Gabi Wutke, guten Abend. Damit keiner sagen kann, nicht zu wissen, welche Wege die Benin-Bronzen in Museen und Kunsthandel führten, das neue Forschungsprojekt von Partnern in Deutschland und Nigeria ist unser erstes Thema. Außerdem nehmen wir die Europa-Wahlkampfshow von Parteichef Martin Sonneborn und Kabarettist Nico Semsrott unter die Lupe.
Ich finde, Europa steckt in einer tiefen Krise. Das tue ich persönlich auch. Und kaum ein Politiker vertritt diese Stimmung, die in Europa gerade herrscht, so glaubwürdig wie ich.
Wie viel Glaubwürdigkeit Jonathan Littells Roman Die Wohlgesinnten als Oper hat, das erfahren Sie in unserer Kritik nach der Uraufführung in Antwerpen. Uneingeschränkte Rückgabe aller Kunstgegenstände, die Kolonialherren einst mit in ihre Heimatländer nahmen. Der Forderung von Bénédict Savoy und Felwin Sarr hat sich der Hamburger Historiker und Afrikawissenschaftler Jürgen Zimmerer vorbehaltlos angeschlossen. Heute hat er ein auf 3 Jahre angelegtes universitäres Projekt vorgestellt. Zusammen mit Kollegen der Universität Benin soll erforscht werden, welchen Weg die berühmten Benin-Bronzen in den Rest der Welt nahmen. Der Anspruch des Projekts, so Zimmerer, Politik und Museen, solle der Vorwand genommen werden, aus Mangel an Erkenntnis nicht zu handeln. Ein Vorwurf, der direkt auch an das Humboldt-Forum in Berlin gerichtet ist, denn in den Händen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sind über 200 der insgesamt 4000 Benin-Bronzen. Axel Schröder, unser Korrespondent in Hamburg, war bei der Eröffnungsveranstaltung. Die Professoren Jürgen Zimmerer und Usayine Benson Osadolor von der Universität Benin waren alleine auf dem Podium. Wie war denn da die Rollenverteilung?
Ja, die beiden haben sich ganz vergnüglich die Bälle zugespielt. Die sind natürlich tatsächlich auch beide überzeugt von der Notwendigkeit dieser Forschungszusammenarbeit. Und den Aufschlag hat Professor Osadolor gemacht. Und er hat zunächst mal erklärt, was sind das überhaupt für Objekte? Es sind eben sehr kunstvoll gearbeitete Bronzen, mehrere hundert Jahre alt. Es werden Figuren abgebildet, Könige, die sogenannte Königsmutter, die eine sehr zentrale Rolle gespielt hat. Sie zeigen auf Reliefszenen von Heldentaten der Könige, Kriegsszenen. Und es sind eben keine einfachen Objekte, so Osadolor, sondern sie sind eben Teil der nigerianischen Geschichte und der nigerianischen Identität. Und 3000 dieser Bronzen wurden von britischen Kolonialtruppen 1897 außer Landes gebracht, sind in Museen in Nordamerika, in Frankreich, Deutschland, natürlich auch in England gelandet. Und diese Bronzen, darin sind sich die beiden Professoren aus Deutschland und Nigeria einig, diese Bronzen müssen einfach zurückgegeben werden, wenn klar ist, dass es Raubkunst ist. Und das sei nun mal, so Jürgen Zimmerer, in 95% der Fälle ganz klar erwiesen.
Das heißt, es passte kein Blatt zwischen die beiden. Wie haben Sie denn argumentiert? Kam da auch noch mal eine ganz andere Dynamik in dieses Gespräch durch die beiden, die auf einer Seite miteinander stehen?
Jürgen Zimmerer hat natürlich auch wieder sein Autodieb-Beispiel gebracht. Wo käme man denn dahin, wenn man mit dem Autodieb jetzt verhandeln wolle, müsse, ob man denn sich das Auto mal leihen dürfte? Das könne ja nicht sein. Und Professor Osadolor aus Nigeria hat vor allem auch gefordert, dass Schluss gemacht wird mit Alibi-Veranstaltungen wie dem sogenannten Benin-Dialog. Der ist in Gang gekommen zwischen großen europäischen Museen und nigerianischen Regierungsvertretern, und von Seiten der Museumsleitung wird dann immer wieder betont, es gebe da eine tolle Einigkeit in diesem Benin-Dialog. Einzelne Exponate könnten auch gern ausgeliehen werden. Und von nigerianischer Seite heißt es ganz klar, wir wollen keine Leihgaben, sondern wir wollen die Rückgabe. Und dazu sagte Professor Osadolor heute in Hamburg:
My wish is for everyone to be sincere about the restitution. It has to do with colonial injustice.
Er betont nochmal, dass eben der Benin-Dialog dazu dienen sollte, dass sich tatsächlich die Europäer mal darüber klar werden, dass man nochmal gründlich über die eigene Geschichte nachdenken müsse, und man könne eben nicht weiter so agieren, weiter diese kolonialen Machtstrukturen in die Gegenwart ziehen, wo eben die europäischen Museumsleitungen da stehen und sagen, ja, wir haben es nun mal und wir sind so gnädig, und können vielleicht über eine Leihgabe sprechen. Das sei eben der falsche Weg. Die europäischen Museen seien eben gar nicht in dieser Situation, Bedingungen zu stellen.
Und welche Einzelheiten, Einblicke gab es in dieses neue Forschungsprojekt der beiden?
Naja, es gibt zwei Doktoranden in Hamburg, es gibt einen Doktoranden in Nigeria und zwei Projektleiter. Für Deutschland ist das natürlich Jürgen Zimmerer, für Nigeria Professor Osadolor. Und die Gelder für dieses neue Forschungsprojekt, für dieses binationale Forschungsprojekt, die stammen von der Gerda-Henkel-Stiftung, nicht etwa aus dem Hamburger Stadtsäckel, wo ja Zimmerers Stelle daraus finanziert wird. Und was genau erforscht werden soll, das erklärte Jürgen Zimmerer heute so.
Wir untersuchen den Weg, die Position dieser Benin-Bronzen vor der Invasion bis zur Küste, das macht der Kollege in Nigeria, Mr. Ojo, um dann zu sagen, und praktisch von der Küste mit dem Schiff kommt das ja im Hamburger Hafen dann an, das übernimmt dann der Kollege hier, um zu sagen, wir wollen genau diese Hehler-Netzwerke haben, die ja über Justus Brinkmann, den Gründer des Museums für Kunst und Gewerbe, sehr wesentlich lief und dann eben auch über Leute in Berlin und in Leipzig und dann in einer dritten Stufe zu sagen, wir untersuchen eigentlich auch den Diskurs über die Benin-Bronzen im Grunde seit der Plünderung.
Und Zimmerer betonte heute nochmal, ihm sei es vor allem wichtig, dass eben nicht über Nigeria, sondern mit Nigeria, also zusammen mit Nigerianern geforscht wird.
Axel Schröder über die Auftaktveranstaltung eines neuen Forschungsprojekts zu den Benin-Bronzen, bei der Jürgen Zimmerer erneut forderte, das Humboldt-Forum entsprechend umzubenennen. Sie hören Fazit. Peter Bruegel der Ältere. Im letzten Jahr wurde er groß gefeiert, der flämische Maler. Allerdings waren viele Museen damit der Zeit voraus, denn erst in diesem September jährt sich sein 450. Todestag. In seiner Geburtsstadt Brüssel und in Flandern hat man allerdings genau auf den Kalender geschaut. Deshalb kann Anja Reinhardt jetzt über Feiern und Flanieren für Peter Bruegel berichten.
Schloss Gasbeek, wenige Kilometer außerhalb von Brüssel. Die Grundmauern reichen bis ins 13. Jahrhundert zurück. Ein herrschaftliches Anwesen mit schönem Garten, in dem zwei Pfauen träge über die Beete stolzieren. Bis Juli zeigen hier Künstler ihre Auseinandersetzung mit Peter Bruegel dem Älteren. Feast of Fools heißt die Ausstellung, das Narrenfest. Mit dabei ist auch das Theaterkollektiv Rimini-Protokoll, das eine Virtual Reality-Installation zeigt. Daniel Wetzel zeigt auf eine der VR-Brillen.
Es gibt eine Schlachterei hier in Bayern, wo man eben aus der Perspektive eines Stücks Fleisch das Fließband langfährt.
Wie am Fließband werden auch in Bruegels Gemälde Bauernhochzeit die Teller an die Tische der feiernden Gesellschaft gebracht. Die Bäuche spannen sich unter den Hosen, die fast zu platzen scheinen. Kurator Luc van Ackere.
Diese Ungleichheit ist schon drinnen, aber auch die Dekadenz. Zum Beispiel, es gibt eine Gourmet-Küche in Berlin, wo man mit unglaublichen Ingredienten diese Tellerchen macht, wo alles die richtige Farbe und Form haben muss. Bitte, was hat das noch mit normalem Essen zu tun? Das ist also absolut artifiziell geworden. Und trotzdem sagt man, ja, das ist Kunst, bitte. Ne?
Peter Bruegel ist auch 450 Jahre nach seinem Tod ein leicht zugänglicher Künstler. Er zeigte den Alltag der Menschen, ihre Defizite, ihre Bedürfnisse, harte Arbeit, Spiel, Exzess, Lust. Obwohl er zu seiner Zeit eine Berühmtheit war, geriet er allerdings bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in Vergessenheit. Wirklich wiederentdeckt wurde er erst Anfang des 20. Jahrhunderts. Zu einer Zeit also, die der Bruegels nicht unähnlich war, wie Rosemarie Albrecht aus dem Museum für Alte Kunst in Brüssel erklärt.
Man darf nie den Kontext vergessen, in dem all das entstanden ist. Die Inquisition, die Verfolgung der Protestanten, eine wahnsinnig brutale Zeit. Bartholomäusnacht und diese völlige mangelnde Menschlichkeit. Er zeigt auch die ganze Beschränktheit der Leute, die nur an ihre Vergnügen denken oder ihre Gleichgültigkeit den anderen gegenüber. Das ist seine philosophische Note dahinter.
Idealisiert wird in den Bildern Peter Bruegels nur die Landschaft. Das macht ihn auch heute noch zu einem modernen Künstler. Frech setzt er biblische Themen wie die Volkszählung in Bethlehem in eine winterliche, flandrische Bauernlandschaft. Maria und Josef identifiziert man kaum. Protagonisten gibt es in seinen sogenannten Wimmelbildern ohnehin fast nie. In Brüssel und Umgebung findet man heute noch Gebäude und Landschaften aus Bruegels Bildern. Die Wassermühle sind Gertrudis Pede zum Beispiel, die im idyllischen Pajottenland nahe Brüssel liegt. Der Pedebach rauschte hier früher durch das Mühlrad, das heute stillsteht. Korn mahlen kann man immer noch. Heute wird das Rad elektrisch statt mit Wasser angetrieben. Peter Bruegel hat das niedrige weiße Gebäude mit den grünen Fensterläden gleich zweimal gemalt. In Die Elster auf dem Galgen und Die Heimkehr der Herde. Das immerhin ist sicher. Das meiste zu Bruegels Bildern allerdings bewegt sich auf dem Terrain des Halbwissens, wenn überhaupt.
Das sind eben viele, viele Fragezeichen, weil man ja über Bruegel so gut wie gar nichts weiß. Man hat also nur ganz, ganz, ganz wenige Dokumente über ihn. Und das Dokument, was uns am meisten dient, ist ein flämischer Schriftsteller, holländischer Schriftsteller, der heißt Karl van Mander. Und der hat geschrieben Het Schilderboek, das Buch der Maler.
Karl van Mander und der Architekt und Maler Giorgio Vasari, der die berühmten Künstlerbiografien verfasst hat, haben sicher auch vieles dazu gedichtet. Vielleicht ist es auch deswegen so einfach, Bruegel in die heutige Zeit zu übersetzen, weil man so wenig über ihn weiß. Aber es sind auch die vielen Parallelen seiner Zeit zum Jetzt. Das Thema Religion spaltete die Gesellschaft, das Klima hatte sich durch die kleine Eiszeit spürbar gewandelt, der Buchdruck veränderte die Kommunikation grundlegend.
Überall, wo man hinsieht, eskalieren die Konflikte.
Multimedia-Installationen wie Beyond Bruegel in Brüssel zielen genau darauf. Durch extreme Vergrößerungen von Bildern wie der Turmbau zu Babel oder der Kampf zwischen Karneval und Fasten, die auf Wände projiziert und animiert werden, wirkt die Welt des 16. Jahrhunderts sehr vertraut. Die Wiener Schau von 2018 mag deutlich mehr Bilder ausgestellt haben. Das Kunsthistorische Museum profitiert heute von den alten Habsburger Verbindungen nach Flandern und Brabant. In Brüssel und Umgebung aber wird die Welt Bruegels erlebbar gemacht. Hier finden sich Spuren des Künstlers, Landschaften, Gebäude, Lebenswelten. Für Kunstpuristen vielleicht nicht seriös genug. Für andere aber sicher ein ungeheurer Spaß, in Bruegels Zeit einzutauchen.
Erst jetzt ist also wirklich Bruegeljahr, wie Anja Reinhardt berichtet hat. Aber nicht deshalb bleiben wir nach dem Titelsong von Keschers erster Platte in Antwerpen. Fazit, die Kultur vom Tag. Keine 40 war Jonathan Littell, als sein Roman Die Wohlgesinnten den Prix Goncourt erhielt und eine große Feuilleton-Diskussion lostrat. Nicht, weil er den erdachten SS-Mann Maximilian Aue über das historisch exakt verbürgte Grauen des Holocaust erzählen lässt, sondern weil dieser Nazi klug und eloquent dargestellt wird. Monströs fanden das viele Literaturkritiker, während Littell von Claude Lanzmann und dem Buchenwald-Überlebenden Jorge Semprún ob seines Mutes verteidigt wurde. Der katalanische Komponist Héctor Parra hat den Roman jetzt zu einer Oper gemacht. Uwe Friedrich war für Fazit heute Abend bei der Uraufführung von Héctor Parras Oper Die Wohlgesinnten inszeniert von Callisto Bieto in der Oper in Antwerpen. Das Romanoriginal Uwe Friedrich ist ja durchaus komplex und sehr, sehr umfangreich. Worauf konzentrieren sich Parra und sein Librettist Händel Klaus?
Sie reduzieren natürlich erstmal wahnsinnig daraus. Sie werfen ganz viele Personen raus aus der Geschichte, ganz viele Orte. Es kriegt dadurch einen sehr großen Schwerpunkt auf die Privatgeschichte dieses Maximilian Aue, der ja noch eine Zwillingsschwester hat, Una, mit der er inzestuös verbunden ist. Er bringt dann die Mutter um und den Stiefvater. Das wird auch recht ausführlich gezeigt. Und er sieht ja und bezeugt und ist auch beteiligt an den Kriegsgräueln in Babi Yar zum Beispiel. Das bleibt auch erhalten. Ebenfalls erhalten bleibt diese musikalische Großstruktur, die ja geordnet ist nach den sieben Sätzen einer barocken Suite. Und auch der Komponist Hector Parra orientiert sich an barocker Musik in der Struktur, nicht in den Klängen, wie wir gerade gehört haben, aber in der Struktur. Er hat schon auch vorher gesagt, dass die Johannespassion von Johann Sebastian Bach für ihn eines der ganz großen Meisterwerke überhaupt ist.
Wir haben wenige Klänge gehört, aber was sagen Sie dazu?
Diese Musik ist ungeheuer kraftvoll, ist extrem klug gebaut und hochemotional. Es ist ein relativ langer Abend, von 7:30 fängt es an und 11:00 ist es noch nicht vorbei.
Aha.
Ich habe sehr interessiert zugehört, ich war überhaupt nicht gelangweilt, das ist schon mal eine ganze Menge. Und er findet zum Beispiel einen sehr anspielungsreichen musikalischen Aufbau in dieser Szene, wo Mutter und Stiefvater umgebracht werden. Da gibt es dann nämlich auf einmal relativ deutliche Anspielungen an Bach. Es erklingt Klaviermusik und auch in den Schilderungen der Gräuel, der Geschichten erinnert es strukturell an die Passionen, insofern dass ungeheuer viel erzählt wird. Insofern bleibt Händel Klaus, der Librettist, auch bei der Vorlage, dass eben Maximilian Aue erzählt, was ihm passiert ist. Und da liegt es natürlich nahe, das aufzuspalten in chorische Partien, in die Tenorpartie des wirklich hervorragenden, herausragend singenden Peter Tantzitz. Das ist eine Musik, die dieser Figur, dieser sehr gestörten, sehr psychopathischen Figur sehr nahe kommt, ohne sich da irgendwie emotional anzubiedern. Das hat mich musikalisch wirklich sehr überzeugt, was ich heute erlebt habe.
Und was die anderen Sängerinnen und Sänger, was den Chor und natürlich das Orchester betrifft?
Das sind Günther Papendell als Thomas Hauser zum Beispiel zu nennen und Rachel Harnisch als die Zwillingsschwester Una Üksköl. Peter Rundl leitet das Ganze. Er ist ja ein Spezialist für zeitgenössische Musik und hat diese Partitur immer genau im Griff. Das Orchester spielt das in allen Klangfarben zwischen zurückhaltend leiser Fläche, wenn es schneit und so einem Moment der Ruhe, bis zu den ganz großen Ausbrüchen. Es gibt so vereinzelte elektronische Zuspielungen. Das ist der einzige Moment, den ich so ein bisschen überflüssig fand. Wenn es analog in Anführungsstrichen geblieben wäre, hätte mir das durchaus gereicht.
Hector Parras ist 1976 in Barcelona geboren worden. Er hat sich für diese Oper einen wirklich ja großen und einen herausfordernden Stoff gesucht, inszeniert. Und diesen großen Namen dürfen wir heute Abend natürlich nicht vergessen. Hat Callisto Bieto. Wie hat er das gemacht?
Er ist ja längst schon nicht mehr der große Skandalregisseur der Körperflüssigkeiten, heute mit einer Ausnahme. Es geht nämlich auch um Körperausscheidungen. Das sieht dann ein bisschen nach Durchfall aus auf der Bühne, indem sich da auch alle wälzen. Es soll natürlich auch eklig sein, was wir da sehen. Aber für Bietos Verhältnisse ist das sehr zurückhaltend, selbst in den Inzucht, in den Inzest-Szenen, die auch ausführlich gespielt werden. Die Gräuel, denen Maximilian Aue begegnet, die spielen sich eher im Kopf des hoffentlich doch wissenden Zuschauers ab. Also der Chor, die Choristen, die dann im Babillard die Opfer der Erschießungsaktion darstellen, die werden so erschossen, wie Kinder erschießen spielen, also ausgestreckter Zeige und Mittelfinger und der Daumen ist der Abzug, ohne dass jetzt mit Maschinengewehren da aus der Requisite gespielt würde. Und in der Tat ist das natürlich viel beeindruckender, als wenn wir nochmal SS-Uniformen sehen würden. Das bleibt auch in dem Einheitsbühnenbild im weißen Raum von Rebecca Ringst und in den Kostümen von Ingo Krügler angenehm zurückhaltend.
Der Oper in Antwerpen, dazu noch ein kurzes Wort, ist schon vor der Uraufführung heute Abend vorgeworfen worden, auf einen großen PR-Effekt zu setzen. Dieser umstrittene Roman, dann Callisto Bieto, das hat sich, entnehme ich Ihren Worten, nicht bewahrheitet?
Natürlich ist das auch auf PR gesetzt. Der Presseauftrieb ist enorm heute Abend. Und na klar, dass Aviel Kahn, der Intendant, der jetzt scheidende Intendant, der nach Genf geht, hat immer ein Händchen gehabt für großes PR-Tamtam drumherum. Ich erinnere mich an eine Inszenierung eines gemischten israelisch-palästinensischen Regie-Team vor mehreren Jahren. Da gab es ja auch einen riesen Aufschrei der großen jüdischen Gemeinde hier in Antwerpen. Das ist mit Sicherheit einkalkuliert. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Oper sehr kontrovers jetzt im Nachhinein diskutiert wird, auch zwischen denen, die das Buch mögen und die das Buch nicht mögen. Ich bekenne, ich mag das Buch nicht. Ich mag die Oper. Ich kann mir vorstellen, dass wer das Buch mag, die Oper schwierig findet. Aber das ist ja wunderbar, wenn kontrovers darüber diskutiert wird.
Unser Opernkritiker Uwe Friedrich nach der Uraufführung Die Wohlgesinnten von Hector Parra nach dem Roman von Jonathan Littell an der Oper Antwerpen. Die nächsten Vorstellungen in der Regie von Callisto Bieto sind am Freitag und Sonntag. Und jetzt geht's weiter mit Michael Leverkus.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Regisseur Peter Brook erhält den spanischen Prinzessin von Asturien-Preis in der Sparte Künste. Der 94 Jahre alte Londoner gelte als der beste Theaterregisseur des 20. Jahrhunderts und als einer der größten Erneuerer des zeitgenössischen Theaters, so die Jury. Mit seiner revolutionären Arbeit und seinem 1968 erschienenen Buch »Der leere Raum« habe Brook eine ganze Generation von Regisseuren beeinflusst. Die in 8 Sparten vergebenen Prinzessin von Asturien-Auszeichnungen gelten als die spanischen Nobelpreise. Karl Jakob Haupt, der Mitbegründer des Berliner Modeblogs Dandy Diary, ist tot. Das berichtet das Magazin Monopol mit Bezug auf eine Instagram-Mitteilung seiner Frau. Haupt, geboren 1975, hatte Politikwissenschaften studiert und 2009 mit David Roth den heute erfolgreichsten deutschen Männer-Modeblog gegründet. Die Betreiber fielen immer wieder durch provokante Aktionen auf, die weit über Modeberichterstattung hinausgingen. Sie kritisierten auch unmenschliche Produktionsbedingungen in der Mode. Karl Jakob Haupt starb an den Folgen einer Krebserkrankung. Mit dem Theaterpreis des Bundes werden in diesem Jahr 11 kleine und mittlere Bühnen geehrt. Zu den Preisträgern zählen unter anderem das Theater Tikva Berlin, das Boat People Projekt aus Göttingen und das Puppentheater Magdeburg. Die Gewinner beeindrucken durch außergewöhnliche Produktionen, die bundesweite Aufmerksamkeit und Wertschätzung verdienten, hieß es in einer Erklärung von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Jede Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 75.000 Euro verbunden. Litauen verbietet dem britischen Holocaust-Leugner David Irving bis 2024 die Einreise. Das Land reagierte damit auf Berichte, dass der 81-Jährige im Herbst eine Reise zu Schauplätzen des Zweiten Weltkrieges und der Judenverfolgung in Polen und den baltischen Staaten plant. Ob der Völkermord an den Armeniern im Ersten Weltkrieg durch osmanische Truppen Stoff an deutschen Schulen sein sollte, das wird in den Bundesländern ganz unterschiedlich beantwortet. Dafür sprach sich die ehemalige Kulturstaatsministerin Christina Weiß aus. Heute, am Jahrestag des Massakers, sagte sie im Deutschlandfunk Kultur:
Gerade in dem Konfliktfall, dass die Türkei das ablehnt, es als Völkermord zu bezeichnen, Deutschland aber beschlossen hat, es gilt als Völkermord, muss es behandelt werden, weil wir eben in den Schulen sehr, sehr viele Migrantenkinder haben. Und die müssen darüber informiert werden, wie Deutschland das wertet und müssen aber, finde ich, wenn sie türkische Eltern und Großeltern haben, auch darüber informiert werden in der deutschen Schule, wie das die Türkei sieht und wie der Konflikt ist, damit sie in der Familie diesen Konflikt auch aushalten können.
Es wird geschätzt, dass bis zu 1,5 Millionen Armenier systematisch ermordet wurden. Frankreich erinnerte heute erstmals mit einem nationalen Gedenktag an diesen Völkermord. Regierungschef Philippe legte am Abend einen Kranz am Denkmal für die Opfer des Massakers in Paris nieder.
Und am Mittwoch immer mit 2 neuen Filmen, die morgen in die Kinos kommen. Michael Caine gibt es wieder einmal zu sehen. Die Ehre geben sich aber auch Judi Dench und Maggie Smith. Aber unser Kinokritiker Jörg Taschmann interessiert sich in dieser Woche nicht für die ganz großen Namen. Streik heißt ein Spielfilm aus Frankreich, dessen Geschichte Jörg sich liest wie eine wahre Geschichte.
Ja, es geht darum, dass ein Werk geschlossen werden soll, eines Automobilzulieferers, der im Film Perrin Industrie heißt. Alle sollen ihren Job verlieren. Dabei hatten sie sich mit der Geschäftsführung darauf geeinigt, 5 Jahre lang auf Lohnkürzungen hinzunehmen, den Wegfall von Prämien und Weihnachtsgeld. Aber nach 2 Jahren wird dann dieser Vertrag von der Direktion, also von den Bossen, einseitig gekündigt. Und nun sind die natürlich wütend, weil die ihren Job verlieren werden. Was noch hinzukommt, ist, ihr Betrieb macht eigentlich Profit. Warum wird er dann geschlossen? Das erklärt uns jetzt kurz der Regisseur Stéphane Brisé.
Die Mechanismen des Geldes sind mächtiger als jede Demokratie. In Streik wird die Fabrik rein aus börsentaktischen Gründen geschlossen. Es geht nicht mehr darum, ob in einem Werk schlecht gewirtschaftet wird. Diese Fabrik ist sogar profitabel. Aber indem man sie schließt, die Produktion nach Rumänien verlagert, werden einige Typen noch mehr Geld verdienen. Daher ist es eine reine Entscheidung der Börsianer.
Ja, also wie man hört, ein hochaktuelles Thema. Der Film hatte im vorigen Jahr in Cannes Premiere und war einer der Filme, die übrigens auch am meisten Beifall bekommen haben, weil man ja in Frankreich sensibel auf solche sozialen Probleme reagiert.
Aber das spricht ja auch dieser Film nicht für ein besonders gutes französisch-deutsches Verhältnis, oder geht es eigentlich um den Zustand der französischen Gesellschaft?
Also diese beiden Firmen, Perrin Industrie und auch Dimke, die gibt es so nicht. Das sind Fiktionen. Und ich habe auch mit dem Regisseur mich darüber unterhalten und gesagt, warum mussten das jetzt Deutsche sein, die sozusagen die Bösen in Anführungszeichen sind. Der hat gesagt, darum ging es ihm nicht. Es ging ihm eigentlich nur darum, es hätten auch Amerikaner sein können. Es ging ihm einfach nur darum zu sagen, dass die Entscheidungen heute eben weltweit von irgendeinem Konzern getroffen werden und in anderen Ländern, in dem Fall Frankreich, muss man sich eben damit dann einfach nur auseinandersetzen.
Und auch bei Ihnen eigentlich dann Applaus dafür, dass man mit dieser Geschichte auch den Menschen über die Industrie nahe kommt?
Also mir hat der Film durchaus gefallen. Ich mag solche politischen Stoffe durchaus und der Film bleibt sehr realistisch, was Stéphane Brisé gemacht hat. Einmal hat er Vincent Lindon, das ist nun wirklich ein begnadeter Schauspieler, mit dem er schon öfter zusammen gedreht hat, der diesen Gewerkschafter spielt, der keine Kompromisse machen will, der auch keine Abfindung haben will. Und dann ihm gegenüber hat er aber Laien gestellt, nicht professionelle Schauspieler, die aus der sozialen Klasse übrigens stammen, die sie dann auch im Film verkörpern. Und das macht den Film wirklich authentisch.
Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein, ist ein Spielfilm aus Österreich. Darin gibt es zumindest einen Ritter der französischen Ehrenlegion, um mal so einen kleinen Haken zu drehen. Worum geht es in dieser Geschichte, die in den 50er Jahren spielt?
Es geht um eigentlich eine stinkreiche Familie, die in irgendeinem schlossartigen Gebäude lebt, mit einem total exzentrischen Vater, der ganz zu Beginn der Mutter im See eins auf den Kopf haut und so seine Frau eigentlich loswerden will, die dann aber von ihren beiden Söhnen gerettet wird. Man weiß immer nie so genau, befindet man sich in einer Art Theater? Wie real ist das eigentlich? Gut, das spielt in den 50er Jahren. Er will dann auch, dieser diktatorische Vater, der von Karl Markowitsch gespielt wird, dass sein Sohn in ein katholisches Internat geht. Und der Junge ist hochintelligent, 12 Jahre alt, Paul Silberstein, und versucht irgendwie immer zu argumentieren, dann eben auch mit den Priestern, und versucht sich eigentlich rausschmeißen zu lassen. Das gelingt ihm aber nicht, aber der Vater stirbt. Für ihn ist das ein Segen. Die Mutter, die auch nicht wirklich eine trauernde Witwe ist, befreit ihn dann einfach eines Tages.
Die Anmutung scheint mir so zu sein wie bei Amelie, und bei der Geschichte dachte ich ein bisschen, der Junge muss an die frische Luft, oder liege ich völlig falsch?
Was diesen Film auszeichnet, ist, dass er sich nicht so schön einschätzen lässt. Der ist wahnsinnig lang, 140 Minuten, 2 Stunden 20 Minuten sind das immerhin. Und der wechselt dann auch plötzlich so die Genres. Also was so am Anfang noch fast realistisch herüberkommt, wird dann gar nicht mehr sehr realistisch. Gegen Ende des Films löst sich das dann im magischen Realismus auf, und der geht dann auch nie wieder zurück. Also das fand ich schon sehr, sehr mutig. Und überhaupt so eine Geschichte zu erzählen, dann stellt sich nämlich heraus, dass der eigentlich Jude war, aber zu seinem Judentum irgendwo nicht mehr gestanden hat und sich hat konvertieren lassen, und dann tauchen, das ist herrlich, irgendwie in der Mitte des Films die 3 Onkel auf, alles Juden, die aus Montevideo, Paris und sonst woher kommen, New York ist der dritte, und die klären dann erstmal den 12-Jährigen auf, wer er eigentlich wirklich ist, und reden mit ihm über Themen wie Frauen und wie man einen Orgasmus zurückhalten können, und der kleine Altklug, wie er ist, findet das ganz normales Sujet. Insofern hat der Film immer wieder was Amüsantes, etwas sehr Lockeres, und ich kann mir im deutschen Kino sowas nicht vorstellen, dass sich das jemand traut, all diese verrückten Genres miteinander zu verbinden, und da muss man sagen, Hut ab. Die Österreicher trauen sich was und der Film hat was.
Rupert Hennig hat ja jetzt, habe ich zumindest gelesen, vor allen Dingen Tatort aus Österreich gedreht. Das heißt, bei dem Mann ist ganz offensichtlich viel Luft nach oben gewesen, ja?
Sieht ganz so aus. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich hatte von ihm nie vorher gehört. Das ist mir jetzt auch neu, dass er Tatorte inszeniert hat. Aber das hat man ja manchmal. Das ist ja wirklich so, dass viele Leute, die im Fernsehen Auftragsarbeiten machen, eigentlich nach höherem streben. Und das ist ihm, glaube ich, diesmal ganz gut gelungen.
Jörg Taschmann mit seinen Filmen der Woche, Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein und Streik ab morgen im Kino Ihres Vertrauens. Noch 2 Monate, dann wird es spannend für die Politik der EU, denn dann sind mehr als 400 Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Europaparlament zu wählen. In der Berliner Volksbühne hat Martin Sonneborn, einstiger Titanic-Chef, seinen Wahlkampf eröffnet, denn er möchte weitere 5 Jahre mit seiner Die Partei europäische Politik machen. An seiner Seite wieder einmal der Kabarettist Nico Semsrott. André Zanto war bei der ersten Europa-Show. In das große Haus der Volksbühne passen sehr viele Menschen. War es ausverkauft?
Es war ausverkauft. Also 800 Plätze ungefähr sind es und die waren wirklich voll. Auch schon vor der Eröffnung ging es hoch her. Eine Stunde vorher standen die ganzen Leute draußen, hatten Plakate und Fahnen geschwenkt und haben dann sich versucht einzustimmen auf diesen Abend.
Was haben Sie erlebt? Eine Analyse der europäischen Misere oder wurde Zukunftsmusik gespielt?
Also die Analyse sah dann so aus auf einem Wahlkampfplakat: schlimm, Ausrufezeichen. Das ist die Analyse von Die Partei. Man hat versucht, wirklich einen bunten Abend zu gestalten aus der Sicht eben von Martin Sonneborn, der eben seine 5 Jahre hat Revue passieren lassen mit seinen verschiedenen Erlebnissen dort. Er saß teilweise neben 3 rechtsradikalen Griechen und auf der anderen Seite war dann die Enkelin von Mussolini und in diesem Kreis hat er sich dann bewegt und Nico Semsrott hat versucht, seine nachdenkliche, melancholische Art eben gegenüber der EU zu äußern und zu zeigen, warum er eben, naja, der beste EU-Kommissionspräsident sein wird, weil er eben auch sehr, ihm geht es nicht so gut und der EU auch, deswegen ist er der richtige Mann dafür.
Und Semsrott, war der jetzt Sidekick oder Kollege oder wie war das Zusammenspiel zwischen den beiden?
Das war eigentlich ziemlich gleichberechtigt, also beide hatten ihre Parts, es ging da los, man muss sich das vorstellen, auf der Bühne gab es eine große Videowand, wo immer mal wieder Videos gezeigt wurden und dazwischen sind dann die beiden jeweils an das Rednerpult gegangen oder haben frei erzählt. Sonneborn mit seinen verschiedenen Fotobeiträgen und Videos, die er dann da gemacht hat im EU-Parlament. Und Semsrott hat eben zum Beispiel den Wahlkampfspot der Partei vorgestellt, wo es eben darum ging, dass die Älteren, ja, die sind, die am meisten wählen, sind auch die meisten, entscheiden eben ganz viel. Und die Jüngeren, die fallen da so ein bisschen hinten runter. Er hat die angestachelt, dass die eben auch zur Wahlurne gehen, um dann nicht eben den Älteren da das Feld zu überlassen.
Was war das jetzt für eine Stimmung? War das was zum Lachen? War das was zum Lachen, das einem im Halse stecken blieb? War das eine Analyse?
Es war eigentlich alle 5 Minuten Gejohle, wenn wieder eine Pointe kam. Es war nicht der satirische Abend, den man vielleicht erlebt bei anderen klassischen Satireprogrammen, weil es eben natürlich diese Brechung hat. Einmal hat man eben diesen wirklichen EU-Politiker Sonneborn, der da sitzt, der sich eben da unterhält über die Urheberrechtsreform und eben dagegen gekämpft hat. Und dann hat man eben auf der anderen Seite aber auch den Satiriker Sonneborn, der sich eben über ganz viele Sachen lustig macht und statt von Elmar Brok immer von Elmar Brocken, 170 Kilo geballte CDU, spricht. Und da ist eben dann eine große Spannbreite und da ist es auch interessant, weil es eben nicht nur um irgendwie was geht, sondern es geht um Europa, das ist, glaube ich, allen sehr bewusst, also beide nehmen das sehr ernst. Ich glaube nicht, dass das eine Spaßnummer ist, die beide hier durchführen, sondern sie haben eben die Mittel, so sagt es Sonneborn, die Mittel der Satire, um eben Politik zu machen und damit erreichen sie eine große Öffentlichkeit. Die Partei hat inzwischen 31.000 Mitglieder, fast wie die AfD. Das ist also inzwischen kein kleiner Verein mehr, sondern durchaus ernst zu nehmen.
Hatte das Ganze dann eine Choreografie, von der man sehen konnte, wie die beiden im Vorfeld zusammengearbeitet haben für diese Europawahl? Oder braucht es das Ganze eigentlich gar nicht?
Das braucht es eigentlich nicht. Also beide sind ja Profis in dem Geschäft, das sie dort betreiben. Das heißt, Semsrott mit seinem dunklen Pullover, mit dem Hoodie, den er sich immer über den Kopf zieht, hat dann auch schon mal klar gemacht, dass er dann ins EU-Parlament auch mit diesem Hoodie einziehen wird. Und das hat er auch schon mal gefragt, dass es eben keine Kleiderordnung dort gibt. Und auch Sonneborn, die müssen sich gar nicht großartig abstimmen oder miteinander in Interaktion treten. Was interessant war, dass es zwischendurch eine Fragerunde gab. Da ist das Ganze ein bisschen aufgebrochen von dem Programm, was vorbereitet war, sondern da konnten die Leute eben sich auch mal zu äußern. Und das war interessant, weil dann zum Beispiel einer gesagt hat, der von der Basis der Partei kommt. Früher waren wir eine Spaßpartei, inzwischen habe ich das Gefühl, wir machen hier ernsthafte Politik, ist das richtig so? Und da hat Sonneborn eben gelacht und hat die Frage nicht richtig beantwortet. Ich denke, das ist das, was Sonneborn inzwischen macht. Es ist richtige Politik, aber mit anderen Mitteln. Semsrott hat es noch klarer gemacht. Er ist der Realo-Flügel in die Partei. Er kämpft auch zum Beispiel, hat er gesagt, für eine eine Frauenquote, weil er sagt, ich bin auf Listenplatz 2 und den gebe ich nicht her, nur wenn es eine Frauenquote gibt. Das heißt, wir müssen die einführen. Das heißt, es ist schon so, dass man die beiden da durchaus beachten muss und weniger die Satire nur einfach vorne hinstellt, sondern wirklich dahinter gucken muss.
Sie haben ja gesagt, es gab vor dem Theater auch schon Kundgebungen. Also es waren Fans der beiden heute Abend in der Berliner Volksbühne. Aber was die Show angeht, könnten sich da andere Politiker eine Scheibe abschneiden? Oder ist das was, was tatsächlich nur Sonneborn beziehungsweise Sonneborn und Semsrott können?
Beide sagen ja, wir sollten eben Satire den Profis überlassen, meinen sich damit. Aber ich denke, wenn man heute gesehen hat, dass eben jüngere Leute da hinkommen und eben laut lachen, aber auch sich zum Beispiel die Frage stellen, hier, Herr Sonneborn hatte eine gefragt, ein ganz junger Mann, wie war das mit der Parteienfinanzierung? Sie haben gesagt, Sie spenden den heutigen Abend. Wofür spenden Sie den? Und dann hat Sonneborn erklärt, ich spende den die heutige Gage an die Partei, bekomme dann wieder von der Parteienfinanzierung in Deutschland Geld obendrauf. Das Geld geht dann nicht an die CDU oder an andere Parteien. Somit tun wir eine gute Sache. Und das eben jungen Leuten zu erklären, wie Politik und auch wie die EU funktioniert, das ist, glaube ich, ein guter Ansporn, auch für andere Parteien, da mal andere Formen zu wählen.
André Zantow über den Auftakt des Europawahlkampfs von Martin Sonneborn in der Berliner Volksbühne gut 2 Monate vor dem Wahltag. Ab nächster Woche tourt das Team durch Deutschland. Sonneborn könnte als Stichwort zur Kulturpresseschau von Ulrike Timm verstanden werden. Könnte.
Schon wieder richtig Sommer, staunt und stöhnt die Taz. Zumindest sieht es gerade so aus, als könne sich die Dürre aus dem letzten Sommer wiederholen. Und ehe das Wetter aprillig umschlägt, fragen sich die Taz-Kollegen, was das denn bedeuten würde für Felder, Gärten, Haut und Sprache. Schließlich haben wir alle gerne unsere Schäfchen im Trockenen, schätzen trockenen Humor und einen Shakespeare-Vers hat man ins Deutsche übertragen mit »Ich stürbe gerne eines trockenen Todes«, ertrinke also nicht gern. Und wer lächelte seliger als das Kleinkind, welches aus den nassen Windeln befreit, selig trocken Wonne proppt? Wort schöpft Ambros Weibel. Während Waltraud Schwab ungleich profaner an die Gärtner unter uns appelliert, es wird Zeit, Trockenrasen anzulegen. Sieht nicht so toll aus, hält aber viel im Stand, auch einem Sommer, in dem es wie in Kalifornien heißen könnte, Sprengen verboten. Noch, das weiß natürlich auch die Taz, ist alles möglich. Und seit Dezember gab es mehr Niederschläge als sonst. Doch die reichten nicht aus, um die vom vergangenen Dürresommer furztrockenen Felder wieder zu durchnässen. Kurzum, die Startbedingungen für Grünzeug und Korn sind schlechter als im vergangenen Jahr. Die Startbedingungen waren auch für Robinson Crusoe nach Schiffbruch nicht günstig. Was für ein Glück, dass Daniel Defoe vor 300 Jahren die Entscheidung traf, den Helden nicht verdursten zu lassen. Darüber freut sich die Frankfurter Allgemeine, als hätte sie die Taz gelesen. Vor allem aber fängt Robinson auf der Insel, an deren Strand er gespült wurde, keineswegs bei Null an. Nicht nur, weil er sich in 12 Fahrten zum Wrack alles holt, was dort zu finden und zu gebrauchen ist, sondern auch, weil er sich nach 4 Jahren als Farmer in Brasilien Kenntnisse und Fähigkeiten angeeignet hat, die ihm auf der Insel nützen, stellt Tillmann Spreckelsen fest. Bloß die nach Freitag zu missionieren und in kolonialistischer Manier einen neuen Namen zu geben, ohne nach dem ursprünglichen auch nur zu fragen, das ginge heute gar nicht mehr. Weshalb der Tagesspiegel zu einem Spaziergang durch die Literaturgeschichte ansetzt und aufzeigt, wie Defoes Robinson sich in verschiedensten Versionen so macht. Neuere Versionen versuchen, koloniale Lasten abzuwerfen, heißt es. Besonders lesenswert aber scheint eine alte Streitschrift zu sein, die erstmals auf Deutsch erscheint, nämlich Charles Gildens kurzes Stück gegen Defoe. Robinson Crusoe und Freitag stellen ihren Autor zur Rede. Der katholische Engländer Gilden, die gleiche Generation wie Defoe, als Schreiberling verschrien, in der Presse verspottet und mit Zeitgenossen zerstritten, lässt Defoes Figuren auf witzige und kluge Art Beschwerde einlegen, meint der Tagesspiegel. In trockenen Tüchern scheint zumindest der Börsenstart von Pinterest, der skandalfreien Fotoplattform, die den Shitstorms in anderen sozialen Netzwerken sittsam Kochrezepte, Fotos und Wohnideen entgegensetzt, vermerkt die Süddeutsche. Und wundert sich doch ein bisschen. Während die Welt eine Ausstellung in Venedig lobt, die fragt, welchen Sinn Bildproduktion heute noch haben kann. Gemälde sind ein zähes Medium. In der Ära von derzeit 2,5 Milliarden Kleinkünstlern mit Kamerablick und freihändiger Filmproduktion hält der Flame Luc Teumans stur am uralten Aufschreibesystem mit Farbe und Leinwand fest. Das ist so antiquiert wie bemerkenswert. Befinden wir uns schließlich momentan in einer Epoche nach dem Kupferstich, nach der Fotografie, nach dem Film, nach dem Fernsehen. Und nach der Müllabfuhr mag sich der Mann denken, der ein paar weggeworfene Skizzen von Gerhard Richter aus dem Altpapier fischte, um sie zu verkaufen. Darf er nicht, entschied jetzt ein Gericht, denn auch der Müll von Gerhard Richter gehört Gerhard Richter. Das melden verschiedene Zeitungen. Direkt aus der Altpapiertonne kann man seine Schäfchen also nicht ins Trockene bringen, denn vor dem warmen Geldregen ist da das Gericht.
Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Thiem. Gabi, wird gewünscht, eine gute Nacht.